So, Leute, Licht aus.
Und die Ohren auf fürs NEW-Magazin.
Dich mal jemand darauf fest, dann schneid's. Du merkst erst dann, wo der Hammer hängt, wenn das Feuer dir bereits deinen Arsch versenkt. Denk dann immer noch mal drüber nach.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil des NEW-Magazins. Heute mit Themen rund um den 25. Geburtstag der Zeche Karl, der am kommenden Samstag in Altenessen gefeiert wird.
Ich würde mich schämen. Solange nur die Mutti keine Zicken macht, ich würd mich schämen. Je grauer die Maus, bevor die Mauer fiel, desto mehr entdeckt sie jetzt ihr Nationalgefühl. Ich würd mich schämen, denk dann lieber nochmal drüber nach. Lieber nochmal drüber nach. Lieber nochmal drüber nach. Lieber nochmal drüber nach. Denk dann lieber nochmal drüber nach.
Wer du bist, denn du wärst arm dran, wenn sie kämen. Und du betest diese Ratte des Jahrhunderts an, ich würd mich schämen. Jedes Mal, wenn du denkst, aus deinem Mund sprecht die Herrenrasse, ist es nur dein Schäferhund. Ich würd mich schämen.
Denk da lieber nochmal drüber nach. Lieber nochmal drüber nach. Lieber nochmal drüber nach. Lieber nochmal drüber nach. Denk da lieber nochmal drüber nach.
Das nun passieren könnte, frag mich denn warum? Können die was dafür oder sind die nur zu blöd? Oder gibt es vielleicht jemand, der nicht weiß, wovon ich rede? Babyskin, die Windeln auf am Arsch, ich würd mich schämen. Nicht laufen können, aber den Gleichschritt marsch, ich würd mich schämen. Du sagst Asylanten, jetzt seid ihr aber dran. Warum zündest du nicht einfach mal dich selber an? Das würde gehen, denn lieber nochmal drüber nach. 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 Lieber nochmal drüber nach.
Zu Gast bei der Neuen Essener Welle jetzt Willi Overbeck, Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins Zeche Karl, und Thomas Binger, Mitarbeiter der Zeche Karl, speziell für politische Bildung und Stadtteilbüro. Willi Overbeck, 25 Jahre, wird die Zeche dieses Jahr alt. Ist eigentlich die Geschichte der Zeche Karl eine Erfolgsstory?
Die 25 Jahre, die wir jetzt feiern, gehen zurück auf das Eintragungsdatum der Initiative Zeche Karl in das Amtsregister. Die Initiative selber hat sich 77 gebildet. Das ist eigentlich die Wiederbelebung der Zeche. Die Zeche Karl ist ja schon 145 Jahre alt und die Initiative ist jetzt 25 Jahre alt als eingetragener Verein. Dadurch, dass wir jetzt 25 Jahre feiern und noch leben, kann ich sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte.
Gut, dann gehen wir nochmal zurück in das Jahr 77 oder überhaupt in das Ende der 70er Jahre. Denn das war ja schon eine Zeit, wo es bundesweit solche Bewegungen gab, soziokulturelle Zentren zu gründen. Es gab ganz starke Jugendhausbewegungen, Forderungen von Jugendlichen, die Orte haben wollten, wo sie ein anderes Freizeitangebot realisieren können. Wie ist denn eigentlich die Zeche Karl entstanden? Wie seid ihr damals zusammengekommen und genau an diesen Ort gekommen?
Also es war im Wesentlichen ein Artikel in der Tageszeitung im Lokalteil. Hier, wo dieser Molotow-Turm abgebildet war, sehr groß, mit einem ganz großen, fast seitenfüllenden Artikel, einen Pressetermin, den der Landeskonservator Dr. Borchers hier veranstaltet hat. Der hat mitgekriegt, dass die Stadt Essen dieses Gelände abreißen wollte und hat dagegen ja, was unternehmen wollen. Er hat eine Pressekonferenz gemacht. Und in der Pressekonferenz hat er Folgendes mitgeteilt: Das kann man nicht machen, so ein Zentrum abzureißen, so eine Zeche, weil die ist das Herz aller Besiedlung. Die ganze Entwicklung alten Essens hing mit dem Bergbau zusammen. Und wenn man jetzt die Zeche rausreißt, das ist fast wie wenn man ein Herz aus dem Körper rausreißt. Nun hat er dann gesagt, man kann solche Gebäude ja nicht unterhalten und erhalten, wenn man sie nicht nutzt. Und er könnte sich vorstellen, diese Zeche als Jugendzentrum zu nutzen. Und das hat bei mir Klick gemacht, weil das war mir aufgefallen. Ich war schon zu der Zeit 2 Jahre hier in Altenessen als Vikar und habe schon gesehen, das ist das Dringendste, was hier hin muss, ein Jugendzentrum. Es gab ja keine Freizeitstätte, es gab keine Begegnungsstätte für Jugendliche, die frei war, wo jeder hingehen konnte. So, und das war eigentlich die Geburtsstunde, das zu verfolgen. Aber so richtig was draus geworden ist erst im Herbst des gleichen Jahres, 77, als ich zufällig eine Initiative traf, die genau so eine Initiative war für ein unabhängiges Jugendzentrum, eine Jugendlicheninitiative. Und der Zusammenschluss von so Erwachsenen, die das verfolgt haben, und den Jugendlichen, das gab den Drive. Die haben richtig Druck gemacht. Da haben wir Informationsstände am Einkaufszentrum gemacht. Das war, also eigentlich war die Geburtsstunde für den Erfolg der Zusammenschluss von 2 bis dahin unabhängigen Initiativen.
Die Zeche Karl gilt ja heute als eines der bestfinanziertesten soziokulturellen Zentren bundesweit. Aber das war ja ein langer Weg, denn auch Ende der 70er Jahre war es nicht so, dass man für Jugendarbeit das Geld überall hinterhergeworfen bekommen hat. Wie habt ihr das denn geschafft, euch da so zu etablieren, die Finanzierung hinzukriegen, auch die Bedeutung und die Wichtigkeit in den öffentlichen Raum zu stellen?
Es hat am meisten überzeugt, dass Leute die Initiative ergreifen und so einen großen Komplex selber umbauen. Es war ein unglaubliches ehrenamtliches Engagement, was da zum Tragen kam. Das muss man sich mal vorstellen, dass von 1981 bis 87, also über den Zeitraum von 5 bis 6 Jahren, jeden Samstag zwischen 40 und 70 Leute hier ehrenamtlich gearbeitet haben. Das würde man heute nennen, die Bildung von einem sozialen Kapital. Also das hat überzeugt. Es ist auch kein soziokulturelles Zentrum so entstanden wie dieses. Ich kenne keins. Wir sind ja in der Bundesvereinigung soziokultureller Zentren von Anfang an Mitglied gewesen und es ist keins so entstanden. Ich glaube, das hat überzeugt. Das Zweite war, natürlich war das Auseinandersetzung. Also das ist nicht von selbst gekommen. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber die Stadt kam auch nicht dran vorbei. Also so eine Initiative, die so hartnäckig bleibt, die kann man ja nicht wegschicken. Damit muss man sich arrangieren und so ist es auch hier gewesen. Auf sichere Beine gestellt wurde die Zeche Karl erst nach der ersten Periode der Nutzung. Wir haben also einen Vertrag mit der Stadt Essen abgeschlossen über die Nutzung des Gebäudes von 83 bis 88. Und da haben wir alle Jugendhäuser auch um jeden Pfennig kämpfen müssen und mit Haushaltssperren leben müssen. Und wir haben Kürzungen hinnehmen müssen. Und erst in der zweiten Periode, ab 88, haben wir gesagt, das wollen wir so nicht mehr. Wir wollen nicht einen zweiten Vertrag hier unterschreiben oder die Nutzung verlängern, ohne dass wir gesicherte Finanzen haben. Und dann haben wir einen Finanzierungsvertrag verlangt und haben den auch durchgesetzt. Und das ist eine sichere Finanzierung seit dieser Zeit. Und das hat auch dazu geführt, dass wir immer mehr expandiert haben. Und heute ist es das größte Zentrum der Republik. Und es ist das Zentrum, was den höchsten Selbstfinanzierungsgrad hat, nämlich von 75% in einem Kulturzentrum. Das muss man erstmal nachmachen.
Wenn ich jetzt heute als Essener Bürgerin und nicht als Mitarbeiterin auf dem Gelände der Zeche Karl die Zeche radikal wahrnehme, dann nehme ich sie ja nicht in erster Linie als ein politisches Jugendprojekt wahr, sondern als ein Veranstaltungsort für bestimmte Musikrichtungen, für Kabarett. Ich kann dort auch Kurse besuchen, Selbsthilfegruppen treffen sich da. Gibt es eigentlich diesen Jugendlichen nicht mehr, für den ihr das damals gemacht habt? Oder wo hat sich die Arbeit verändert? Oder nehmt ihr das so hin, dass sich einfach eine Verschiebung aufgrund ökonomischer Bedingungen so verschieben musste, dass man mehr ein Veranstaltungsort ist?
Ja und nein. Wenn man mal darüber nachdenkt, dass die Initiative für das erste Kindermuseum in Deutschland, das jetzt gerade in Duisburg eröffnet hat vor ein paar Monaten und das sie vor Besuchern gar nicht retten kann, dass die hier auf dem Gelände entstanden ist, dann ist das ein Ergebnis einer anderen Jugendarbeit. Wir haben es also irgendwann aufgegeben, einfach nur den berühmten Kickerraum hinzustellen und darauf zu achten, dass sich libanesische mit türkischen Jugendlichen, also männlichen Jugendlichen, nicht immer hauen. Ja? Also diese böse Jungenarbeit als offene Jugendarbeit, die haben wir abgelehnt. Die passte auch nicht in so einen offenen Betrieb, wo so viele Leute sich bewegen. Also diese Rotz- und Trotzphase, die mussten wir jetzt nicht unbedingt auch noch hier ausleben, um das mal so deutlich zu machen. Dafür hatten wir im Stadtteil ja die Gemeinde, die evangelische Kirchengemeinde. Dafür habe ich auch gesorgt, als Pfarrer damals in der Gemeinde, dass wir bei dem Neubau des Gemeindehauses eine offene Jugendarbeit anbieten. Und da haben wir das gemacht. Und an der Trinitatiskirche. Also insofern war das jetzt nicht so, dass wir diesen Part ausgegrenzt haben. Wir haben hier nur gesagt, wir machen mal eine Jugendarbeit, die verbindlicher ist und die kreativer ist. Und haben uns sehr stark auf Schulen und Schülerinnen verlegt. Was wir übrigens auch jetzt in der Zukunft wieder verstärkt tun werden. Das Zweite ist, ich kenne ja den Vorwurf, dass wir keine Jugendarbeit machen. Wir machen erstmal eine sehr intensive Kinderarbeit. Mit Schularbeitenhilfe und Mittagstisch, da waren wir Pioniere, das haben wir aus eigenen Mitteln finanziert. Und was wir auch machen, das sind Konzerte für Jugendliche. Ich wundere mich manchmal, wenn ich auf das Gelände komme und sehe hier schlangenweise Autos stehen, wo die Eltern nur darauf warten, dass das Konzert zu Ende ist. Und dann kommen da 14- bis 17-Jährige raus, aber zu Hunderten. Also auch das, finde ich, ist eine Art von Jugendarbeit, Kulturarbeit, Konzerte auch zu veranstalten in dieser Größenordnung. So, wir machen jetzt zum Beispiel eine Jugendarbeit, die ist wieder so, in die Schülerwerkstatt Malakoff. Wir haben da 14 Schulen aller Schulformen beteiligt mit 240 Schülern pro Jahr. Die lernen in der Zeit, wo sie sich für einen Beruf entscheiden müssen, Berufe kennen. Sie arbeiten an dem Umbau des Malakoff-Turms mit. Ich finde, das ist eine Art von Jugendarbeit. Und in diese Richtung gehen wir in diesem Jahr offensiv weiter durch die Entwicklung einer Jugendkulturarbeit. Also wir machen Jugendarbeit, aber in einer anderen Weise, sage ich mal.
Ihr haltet nicht fest an konservativen oder traditionellen Konzepten, sondern versucht, neue Dinge zu entwickeln. Aber eine Sache, die ihr jedes Jahr veranstaltet, das ist der 1. Mai. Und der ist immer sehr ähnlich und auch schon traditionell in dieser Stadt. Wie er dieses Jahr gefeiert wird, darüber sprechen wir nach dem Titel Give the Children What They Need. Also passend zum Thema, gebt den Kindern, was sie brauchen. Ein Titel, der auch auf dem 1. Mai ganz bestimmt gespielt wird.
Teach them how to love. Come on. children what they want. Give the children what they need. Give the children what they want. Oh yes, give the children what they need.
Noch immer zu Gast bei der Neuen Essener Welle Thomas Binger und Willi Overbeck. Nach so viel spannender Geschichte anlässlich des 25. Jubiläums der Zeche Karl. Thomas, verrate doch mal, wie der 1. Mai gefeiert wird in diesem Jahr.
Ja, der 1. Mai ist in diesem Jahr sozusagen Auftakt einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die eben dieses Jubiläum angemessen begehen wollen. Also es ist quasi das Jubiläumsfest der Zeche Karl am 1. Mai. Und der 1. Mai ist eigentlich auch dafür prädestiniert, weil der 1. Mai eigentlich auch diese ganzen Traditionen, die Willi eben auch erwähnt hat, im Grunde genommen bündelt und auch verkörpert. Also beim 1. Mai sind nach wie vor um die 40 Initiativen an der Vorbereitung und Gestaltung des Festes beteiligt. Ja, der 1. Mai ist in diesem Jahr sozusagen Auftakt einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die eben dieses Jubiläum angemessen begehen wollen. Also es ist quasi das Jubiläumsfest. Der 1. Mai hat sozusagen auch diesen Charme der Initiative eigentlich konserviert und behalten.
Gibt es eigentlich Gruppen, die jetzt auch schon tatsächlich zum 25. Mal mit dabei sind?
Mit Sicherheit. Also die spanische Elterngemeinde war von Anfang an dabei. Als das türkische Zentrum noch hier unser Nachbar war, waren türkische Gruppen immer dabei. Die sind auch heute noch dabei. Also es wird viele Gruppen geben, die auch schon vor 25 Jahren dabei waren oder vor 22 Jahren. Wir haben ja vor 22 Jahren angefangen mit dem 1. Mai Veranstaltung.
Der 1. Mai ist halt immer noch die größte und die traditionsreichste, also die älteste regelmäßige Veranstaltung der Zeche Karl. Also von daher war es nicht nur die Nähe zum Gründungsdatum des Vereins, der am 3. Mai halt als eingetragener Verein in die Bücher eingegangen ist, sondern es war auch sozusagen der 1. Mai als traditionsreiche Veranstaltung, die sich halt angeboten hat als Auftakt für die Jubiläumsfeiern der Zeche Karl.
Ihr habt dieses Jahr, das Jahr 2004, auch unter ein ganz bestimmtes Motto gestellt. Wie lautet das?
Also wir haben einmal das Motto Karl International, was sozusagen deutlich macht, dass der 1. Mai in der Zeche Karl immer ein internationaler Tag war, ein internationales Fest war, dass wir quasi in Ergänzung zu den Demonstrationen und Veranstaltungen des DGBs den speziellen internationalen Aspekt stark machen wollen, dass wir insbesondere Migranten aktiv mit einbeziehen wollen und sozusagen das auch als Ergänzung verstehen zu dem, was sozusagen traditionell am 1. Mai passiert. Und wir werden in diesem Jahr auch ein soziales Thema als politisches Thema aufgreifen, nämlich das Thema soziale Stadt AD. Das ist natürlich am 1. Mai sozusagen im Moment unvermeidlich, sich mit den Auswirkungen der Sozialkürzungen und Sozialstreichungen zu beschäftigen, die auch ganz viele Vereine und Initiativen treffen werden oder betreffen, die sich halt an dem Fest beteiligen. Und letztlich hängt auch Initiative und selbstorganisierte Projekte hängen auch immer davon ab, dass sie auch eine ausreichende materielle und finanzielle Basis bekommen. Und diese Basis muss auch politisch erstritten werden. Die wird halt nicht geschenkt, sondern dafür muss man sich einsetzen. Der 1. Mai ist sicherlich ein guter Tag, um da verschiedene Kräfte auch zu bündeln.
Aber dieses Jahr, das unterscheidet sich ja etwas von den vorhergehenden Jahren, habt ihr ja nicht Initiativen, die dort sprechen, sondern ihr habt ja schon eher so Stadtprominente eingeladen. Wen erwartet ihr da und was soll da genau passieren?
Ja, bei dem Thema hat sich natürlich angeboten, Eckhard Löse einzuladen, den DGB-Vorsitzenden aus Essen. Und wir sehen auch das Thema halt ganz eng in Koordination mit dem Thema Sozialabbau, was auch der 1. Mai, der DGB beim 1. Mai aufgreifen wird. Und Eckhard Löse wird natürlich auch nochmal ein Grußwort an die Zeche Karl richten. Wir haben eingeladen Mohammed Balaban als Vorsitzenden des Ausländerbeirates. Der Ausländerbeirat wird ja in diesem Jahr auch neu gewählt und für Mohammed Balaban wird es auch darum gehen, nochmal deutlich zu machen, warum es wichtig ist, dass sich hier auch Migranten und ausländische Vereine aktiv am Stadtleben beteiligen. Also er wird da auch nochmal zu auffordern, dass eben auch aktiv Migranten sich für ihre Situation, für ihre sozialen Belange und für ihre Rechte engagieren. Deswegen haben wir ihn eingeladen. Und wir haben Hans-Peter Leimann-Kurz eingeladen. Der ist ja hier allgemein als Bürgermeister, stellvertretender Bürgermeister der Stadt bekannt. Wir haben ihn aber eingeladen, hauptsächlich in seiner Funktion als Sprecher, als einer der Sprecher des Bündnisses Soziale Bewegung Essen und als Aktivist von dem Netzwerk ATTAC. Der hat hier sehr stark auch mit der kommunalen Sozialpolitik sich seit Jahren auseinandersetzt. Und Hans-Peter Leimann-Kurz kann sicherlich noch mal was konkreter sagen zu den Auswirkungen der auch der landesweiten und bundesweiten Politik auf die soziale Lage in Essen. Da wird es auch insbesondere um die Situation von Kindern und Jugendlichen gehen in seinem Beitrag. Und ich denke, das sind sozusagen drei Beiträge, die noch mal aus verschiedenen Aspekten, verschiedenen Schwerpunkten heraus ein Schlaglicht werfen auf die soziale Situation in Essen und auf die Belange und auch auf die Perspektiven und Forderungen von Initiativen, Vereinen und Verbänden in Essen. Mein Gesprächspartner ist heute Hans-Peter Leimann-Kurz, Ratsmitglied der Stadt Essen, stellvertretender Bürgermeister, aber auch aktiv beim Bündnis Soziale Bewegung Essen und beim ATTAC-Netzwerk Essen. Hans-Peter Leimann-Kurz ist einer der Gäste, die beim 1. Mai-Fest zum politischen Themenschwerpunkt Soziale Stadt AD ein Bühnengespräch führen werden. Hans-Peter, dein Thema ist Soziale Großstadt Essen, eine Fata Morgana. Was ist mit der Fata Morgana gemeint?
Es stellt sich die Frage, ob der Anspruch soziale Großstadt Essen angesichts der bekannten Entwicklung und der Zahlen, Stichwort steigende, sich verfestigende Armut, Kinderarmut, noch haltbar ist. Und das ist kein Essener Spezifikum und Problem alleine, sondern wir erleben durch die Politik auf Bundesebene und das wird sich im Jahre 2005 mit Einführung von Arbeitslosengeld II deutlich verschärfen noch. Eine Armutsentwicklung, die auch in Essen durchschlägt. Wir wollen Punkt 1 darauf aufmerksam machen und Punkt 2 deutlich machen, dass es politische Alternativen gibt, diesem Trend entgegenzuwirken, indem die Politik auf allen Ebenen, in der Stadt, im Land, aber vor allem auch im Bund, anders gemacht werden könnte, als sie im Moment betrieben wird unter Rot-Grün.
Das Fest beim 1. Mai ist ja auch ein Fest, was sich insbesondere auch an Migranten und Migrantinnen in Essen richtet. Wie ist denn die besondere Betroffenheit oder die besondere Lage von Migranten in Essen? Also wie wirken sich die Sozialkürzungen in dem Bereich aus?
Wenn man Armut definiert als Verknappung von Lebensmöglichkeiten, dann wissen wir, dass gerade im Bereich Bildung, Zugang zur Ausbildung, Bildung und damit auch hinterher zur Beschäftigung und Erwerbsarbeit Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien deutlich überproportional betroffen sind. Nur man darf nicht sagen, das ist ein spezifisches Problem von Migranten, sondern es geht in der Tat darum, dass eine ganze Bevölkerungsgruppe, sozusagen inklusive Menschen und Jugendliche mit Migrationshintergrund, ausgegrenzt werden. Und es führt zu einer Spaltung, die sich seit Jahren abzeichnet, auch der Stadtgesellschaft. Und das ist das Problem und die Tendenz. Also die Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind unter den Betroffenen von Armut, betroffenen Kindern und Jugendlichen, nochmal eine große Gruppe, die besonders betroffen sind, wenn man Armut so definiert, wie ich es gerade getan habe, eine Verknappung von Lebensmöglichkeiten.
Nun ist dieses Thema ja für die Essener Situation relativ gut erforscht. Es gibt die regelmäßigen Armutsberichte zur Situation in Essen. Es gab jetzt auch einen Bericht zum Thema Kinderarmut. Der ist allerdings sehr umstritten, beziehungsweise ist er bisher nicht veröffentlicht worden. Warum ist das der Fall?
Natürlich die Aufregung darum, die spricht ja schon Bände. Fakt ist, dass wir seit Jahren in Essen eine recht passable Berichterstattung haben, zum Thema Armutsentwicklung und Benachteiligung und gerade von Kindern und Jugendlichen. Jedes sechste Kind in Essen lebt von der Sozialhilfe. Wir haben Stadtteilbereiche, wo jedes zweite Kind von der Sozialhilfe leben muss, also als arm gilt. Das wird sich ab Anfang 2005 nochmal verschärfen. Das Theater um den sogenannten Kinderbericht hat offensichtlich damit zu tun, dass die Zahlen, die dort niedergeschrieben sind und die Analysen, die dort niedergeschrieben sind, dass man das im Wahljahr offensichtlich nicht so offensiv veröffentlichen möchte, wie es eigentlich notwendig wäre. Dabei bin ich der Meinung, dass es Sinn machen würde, gerade im Wahljahr offensiv auch mit diesen Zahlen umzugehen, weil diese Zahlen Handlungsbedarf erfordern. Und die Politik hat beauftragt im Rat, legt uns diese Zahlen bitte vor und dann sollte Politik entscheiden, was sie kommunal tun kann, um dagegen anzuwirken. Man muss allerdings realistisch bleiben. Die Entwicklung in der Bundesrepublik durch Erwerbslosigkeit, Armutsentwicklung, die ist wie gesagt kein Essener Spezifikum. Im Ruhrgebiet in Essen zeigt sich das nochmal besonders dramatisch. Dementsprechend sind allerdings auch die Handlungsmöglichkeiten in Essen da, allerdings sind sie begrenzt, weil in Essen wird nicht entschieden, beispielsweise ökonomisch, ob es erheblich mehr Arbeit, Erwerbsarbeit, die Armut verhindern könnte, gibt. Also da bin ich für eine nüchterne Betrachtung. Allerdings müssen die Zahlen endlich auf den Tisch und die Farce um den sogenannten Kinderbericht, zumal die Zahlen und die Daten, die dort drinstehen, bekannt sind, die Farce darum, die muss endlich beendet werden. Dieses müsste ein zentrales Thema in der Stadtpolitik, gerade im Wahljahr, werden, nämlich wollen wir es uns leisten, offenen Auges in die Spaltung, in die weitere Spaltung der Stadtgesellschaft gehen, zwischen Nord und Süd, zwischen Arm und Reich, zwischen Bildungszugänge und Nichtbildungszugänge, oder wollen wir uns das nicht leisten? Das ist die Frage und damit muss man politisch ganz offensiv umgehen und das gilt für jede Couleur.
Du redest ja sozusagen zu einem besonderen Anlass beim 1. Mai-Fest. Es wird das 25-jährige Jubiläum der Zeche Karl gefeiert. Was verbindest du mit 25 Jahre Zeche Karl?
Was verbinde ich mit 25 Jahre Zeche Karl? Ich sage ja, es wird gerade in der Allgemeinen, du weißt, dass das Ruhrgebiet sich als Kulturhauptstadt beworben hat. Und da ist immer viel von Leuchttürmen die Rede. Und auch in Essen gibt es ja Leuchttürme. Bewusst setze ich das mal in Anführungsstriche. Zollverein, wo viel Geld hingeht und viel Geld verbaut und verarbeitet wird, hätte ich beinahe gesagt. Die Zeche Karl ist meines Erachtens, das sage ich mal bewusst so, auch ein soziokultureller Leuchtturm. Allerdings einer, der nicht wie andere Leuchttürme sozusagen isoliert steht, sondern der den direkten Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern und zu deren Problemen immer auch gehalten hat, meines Erachtens, der nutzbar ist, der integriert ist im Stadtteil, im Essener Norden, aber nicht nur dort, Ausstrahlung hat und sehr positives Beispiel.
Ja, Hans-Peter, vielen Dank für das Gespräch.
Deine Liebe ist so ganz süß, so ganz süß, so ganz süß, wie ein Apfel aus dem Paradies. Paradies, Zucker süß. Deine Lippen sind so kirschenrot, kirschenrot, kirschenrot. Deine Küsse sind wie Honigbrot, Honigbrot, Honigbrot. Und ich komm wie die Biene mir vor, die dich in diesem Blüten gesehen. Und ich lüse mich sämtlich in Sohn, ich will nie von dir angehen.
¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será?
Ay, ¿quién será?
¿Quién será la que me
dé
su amor?
Ay, pero ¿quién, quién, 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 quién?
¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será?
Y me hará feliz.
¿Quién será?
Un convite y vine mi amor. Y dije el liste blu tenga sen. Un is blu se dice switch in song. Ich will nie von dir angehen. Deine Liebe ist so ganz süß, so ganz süß, so ganz süß. Wie ein Apfel aus dem Paradies, Paradies, Zucker süß. Deine Lippen sind so kirschenrot, kirschenrot, kirschenrot. Deine Küsse sind wie Honigbrot, Honigbrot, Honigbrot. Y en español,
¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será?
Y me hará feliz.
¿Quién será?
Ando buscando el amor.
Immer noch zu Gast Thomas Binger. Thomas Binger, du bist Mitarbeiter der Zeche Karl und der Vorbereiter, Organisator des 1. Mai. Dieses Jahr wird es natürlich neben den politischen und den geburtstagsmäßigen Feierlichkeiten auch wieder ein ganz vielfältiges Kulturprogramm geben. Wen hast du da eingeladen und worauf freust du dich am meisten?
Ja, ein besonderes Highlight ist sicherlich nochmal der Besuch von Stefan Stoppock in der Zeche Karl. Ich denke, das ist auch ein ganz guter Jubiläumsgast, weil der Stefan eigentlich immer wieder auch im Laufe seiner Karriere, aber auch im Laufe der Geschichte der Zeche Karl aufgetreten ist in der Zeche. Zum Beispiel auch bei einem der ersten 1. Mai-Feste Mitte der 80er Jahre haben wir auf einem alten Plakat, was wir jetzt bei einer Ausstellung rausgesucht haben, entdeckt, dass da auch Stefan Stoppock schon als Gast angekündigt war. Also von daher passt es ganz gut. Stefan Stoppock wird einen Solo-Auftritt haben. Das ist eigentlich immer auch eine besondere, ja, finde ich, ein ganz besonderer Auftritt, weil da auch eine direkte Kommunikation mit dem Publikum möglich ist und auch so seine, erklärt er sozusagen ein bisschen zurück zu seinen Wurzeln als Straßenmusiker. Und ich denke, dass er da auch wirklich echte Entertainer-Qualitäten hat und die eigentlich erst in diesem Solo-Rahmen, der etwas intimer ist, richtig rüberkommen.
Aber Stefan Stoppock beendet ja sozusagen um 18.30 Uhr das Kulturprogramm. Davor sind aber auf zwei Bühnen auch alle möglichen internationalen Gruppen. Was erwartet die Besucher dort?
Ja, ich freue mich zum Beispiel auch sehr darüber, dass wir Havana Open verpflichten konnten, eine kubanische Salsa-Band. Das Besondere an Havana Open ist, dass es sich um vier Frauen handelt, ein reines Frauenquartett in dieser doch noch sehr männerdominierten lateinamerikanischen Musikszene, sicherlich etwas Ungewöhnliches.
Wenn Havana Open spielt, so werben sie ja für sich selber, geht in Kuba die Sonne auf. Hast du die eingeladen, damit es auch hier am 1. Mai so richtig knalligen Sonnenschein gibt?
Ja, da hoffe ich mal drauf. Wir hatten in den letzten beiden Jahren etwas Pech mit dem Wetter, sodass eigentlich jetzt ein Ausgleich in diesem Jahr nötig wäre, wo wir mal wieder richtig schön Sonnenschein gebrauchen könnten. Und dazu würde dann sicherlich auch die Musik von Havana Open gut passen, die mit einer heißen Mischung aus Rumba, Salsa, Bolero, Cha-Cha, also verschiedene karibische Musikformen mischen und da sicherlich einen sehr tanzbaren Mix präsentieren werden.
Du bist jetzt ganz weit in den Westen gegangen, wenn man mal die Weltkugel von uns aus beschaut, aber es gibt auch osteuropäisches und asiatisches Musikprogramm. Wer ist da eingeladen?
Ja, im Bereich der orientalischen Musik, da haben wir gleich noch einen Studiogast da. Da wird das Transorient Orchester eine Mischung von orientalischer und abendländischer Musik präsentieren, eine Weltmusik-Bigband aus dem Ruhrgebiet. Wir haben Nefes Emotion mit einem Sufi-Tanzprogramm, da werden wir gleich noch ausführlicher was zu hören. Und wir haben sicherlich noch eine zweite Band, die auch die jamaikanische oder die karibische Musik berührt, nämlich Joseph Blue Grant. Ein Reggae-Künstler mit seiner Band Still Cool, der jetzt in der Bundesrepublik lebt und eigentlich seit den 70er Jahren in der internationalen Reggae-Szene sich einen Namen gemacht hat.
Thank you.
Ja, wir haben jetzt zum Kulturprogramm des 1. Mai-Fests noch zwei Gäste im Studio. Beide von Derwisch Kulturmanagement. Einmal Kasim Şalışkan und Celal Erdoğan. Ihr seid bei der Derwisch Kulturpromotion mit dabei, die mit zwei Gruppen beim 1. Mai vertreten ist, bei besonderen Projekten.
Ja.
Einmal das Transorient Orchester, eine Weltmusik, Big Band, die sicherlich sozusagen die Creme de la Creme der Weltmusikszene des Ruhrgebiets versammelt. Was ist das eigentlich für ein Projekt, Kasim?
Das ist ein Big Band Projekt von Andreas Häuser und von mir. Wir haben die ganze Weltmusikszene im Ruhrgebiet zusammengetan. Da sind Musiker aus unterschiedlichen Kulturkreisen, aus der Türkei natürlich selbstverständlich, aus Tunesien, aus dem Iran, aus Indien, aus Rumänien. Natürlich auch einige deutsche Gastarbeiter.
Wie kann man sich das vorstellen? Ist das richtig ein Orchester mit Dirigent oder wie funktioniert eine so große Big Band?
Ja, das funktioniert natürlich so mit einem Dirigent und mit ganz strukturierten Organisationen. Es ist nämlich sehr schwer, 20 Leute unter einem Dach zu bekommen, ne? Und vor allem so Probentermine und so.
Und was für eine musikalische Richtung oder Schwerpunktausrichtung habt ihr mit Transorient Orchester? Das scheint ja hauptsächlich auch um orientalische Musik zu gehen, ist das richtig?
Der Begriff der orientalischen Musik ist ganz weit gefasst, ist von Rumänien bis nach Indien. Also diese ganze Sammlung von Orient, wobei wir auch dann natürlich auch eigene Sachen haben, die wir selber geschrieben haben, die sich aber mit dieser Musikkultur beschäftigt.
Transorient Orchester hat ja schon zahlreiche Preise eingeheimst, obwohl es erst seit einem Jahr existiert. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Ja, wir sind jetzt fast ein Jahr dabei. Wir haben unsere Premiere auf der Kemnade Festival letztes Jahr gehabt und danach haben wir sehr viel auf Festivals gespielt. Und wir haben auch uns für verschiedene Wettbewerbe beworben und wir haben zwei Preise bekommen.
Es gibt aber noch ein ganz spezielles Projekt, nämlich das Projekt Nefes in Motion. Da geht es unter anderem um Sufi-Tanz.
Das ist die Tanz der Derwische. Das ist eigentlich ein Rituell. Und in diesem Rituell findet auch Tanz statt. Eigentlich kommt das ursprünglich ganz, ganz weit aus indischen Raum, aber das wurde in Anatolien weiterentwickelt und heute ist das bekannt unter dem Namen der Mevlana-Orden. Es gibt verschiedene Orden. Das ist der islamische Mystik.
Das heißt, es ist eher ein religiöser Tanz?
Ist ein religiöser Tanz, richtig.
Was für eine Musik wird dazu gespielt?
Da wird auch die religiöse Musik gespielt. Wobei wir die Themen, die diese religiösen Themen aufgreifen, aber auch dann sehr viel freie Improvisation und so mit Soundcollagen arbeiten.
Das heißt, ihr bringt jetzt nicht nur traditionelle Sufi-Musik, heißt die, glaube ich, sondern ihr spielt da auch moderne Elemente mit rein, elektronische Musik, Jazzmusik, genau. Ist das richtig?
Ja, genau. Wir nehmen dieses ganze Ursprüngliche und dann tun unseren Saft da drauf. Ne? Wir haben auch das traditionelle Sufi-Instrument Ney. Das ist diese Rohrflöte. Wir haben einen Nähspieler dabei. Aber daneben haben wir zum Beispiel elektronische Perkussion. Oder der Andreas hat sehr viele elektronischen Klangkörper, die er da reinbringt. Dadurch klingt es natürlich dann weltoffener.
Aber sehr wichtig ist natürlich der Tanz an sich. Ja. Und auch, denke ich mir, sehr interessant anzuschauen. Mhm. Was für einen Tänzer habt ihr denn?
Wir haben den Talib Elmasulu als Tänzer aus Istanbul. Der ist vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen. Der gehört zu der Galata Mevlevi Order. Das ist in Istanbul ein ganz berühmter Orden. Der ist für Auftrittszwecke nach Deutschland gekommen und hier geblieben. Der ist auch gleichzeitig bei uns im Derwisch Kulturmanagement tätig.
Da würde ich auch gerne noch mal am Schluss ganz kurz was zu hören. Vielleicht kann ja der Celal da noch mal was zu sagen. Was macht ihr eigentlich mit diesem Derwisch Kulturmanagement? Das klingt ja erstmal sehr ungewöhnlich fürs Ruhrgebiet. Was habt ihr euch da als Ziel vorgenommen?
Ja, Derwisch Kulturmanagement planen und also Strukturen interkulturelle Arbeit und interkulturelle Musikfestival und interkulturelle Arbeit.
Conmigo baila medio mundo, me llaman el son, me llaman el son, me llaman el son, qué rico es. Conmigo baila medio mundo, me llaman el son, me llaman el son.
Sigue la corriente viviendo la vida. el Caribe entero canta, prodigando su emoción. Esa mujer cuando encanta es música sensación.
Me llaman el son, me llaman el son. ¡Ay, chico! Conmigo baila medio mundo. Me llaman el son, estate quieto. Me llaman el son,
ah.
Me llaman el son, ay, nada más. Conmigo baila medio mundo. Me llaman el son. Son de verdad. Me llaman el son, me llaman el son. Conmigo baila medio mundo. Me llaman el son, me llaman el son.
Mira,
me llaman el son. Qué rico es. Conmigo baila medio mundo. Me llaman el son.
Y azúcar.
Me llaman el son, me llaman el son.
Ay, nada más.
Conmigo baila medio mundo, me llaman.
Nachdem wir jetzt die heißen Klänge von Havana Open gehört haben, Thomas, es sind nicht nur Kulturliebhaber eingeladen zum 1. Mai, es ist auch ein Familienfest. Gibt es da auch was für Kinder? Wie können Kinder sich beschäftigen an diesem Tag?
Ja, es gibt auch wieder einen eigenen Kinderbereich, wie jedes Jahr beim Fest, mit ganz verschiedenen Angeboten. Die Essener Sportjugend ist da immer sehr aktiv mit allen möglichen Sportangeboten, Streetball, dem Bubbleplast, aber auch einer Bewegungsbaustelle. Dort kann man Einrad fahren. Es wird eine Stelzenlaufgruppe da sein mit Kostümen auch, die sowohl Aufführung als Walking Act über den Platz machen wird, die aber auch den Kindern die Möglichkeit gibt, selber mal sich auf Stelzen auszuprobieren. Und es gibt natürlich noch eine Menge andere Angebote von anderen Einrichtungen wie dem Verein für Kinder- und Jugendarbeit mit der Rollenrutsche, Schmink- und Malangebote, Bastelangebote. Das Kinderhaus Essen beteiligt sich auch an dem Programm. Also die Eltern können ihre Kinder da getrost im Kinderbereich lassen. Die haben da auf jeden Fall mehrere Stunden lang auch gut Beschäftigung. Und das ist für viele Eltern sicherlich auch nochmal ein attraktiver Punkt, das Fest zu besuchen.
Neben Kinderprogramm habt ihr auch noch anderes Programm. Es gibt eine Ausstellung, es gibt Infostände. Was erwartet die Menschen dort?
Ja, das Fest ist ja, lebt ja auch von den beteiligten Initiativen und Vereinen. In diesem Jahr werden sich wieder über 40 Vereine und Initiativen mit ihren Ständen präsentieren. Und da laufen drumherum auch noch eine Menge an speziellen Aktionen. Es gibt zwei Ausstellungen, eine Karikaturenausstellung der Exile Kulturkoordination mit dem Thema Frauenwelten. Es gibt eine Ausstellung mit Plakaten und Fotos aus der Geschichte der Zeche Karl. Es gibt von der Gruppe Pro Asyl Flüchtlingsrat Essen ein Straßentheater zu der neuen Aktion Noteingang, wo es um Schutz vor rassistischen Übergriffen geht. Es gibt viele diverse Aktionen und Informationen zum Thema fairer Handel, die vom Eine-Welt-Forum unter anderem präsentiert werden. Es gibt ein Eine-Welt-Infomobil, wo über fair gehandelte Produkte informiert wird. Die werden gleichzeitig auch angeboten in einem Eine-Welt-Café. Es gibt den Kaffeeparcours, wo man erfahren kann, unter welchen Bedingungen Kaffee produziert und gehandelt wird und wie sich fairer Handel von dem normalen Welthandel unterscheidet. Also da gibt es noch eine Menge an Aktionen, Präsentationen und Informationen drumherum, die sicherlich auch zum sehr wichtigen Teil auch den Charakter des Festes prägen.
Ihr habt natürlich ein zeitlich ausgearbeitetes Programm. Das können wir hier nicht bekannt geben im Einzelnen. Findet man das im Internet? Kann man dort nachschauen,
genau,
wann was ist?
Unter www.zechekarl.de ist das 1. Mai-Fest auch ausführlich präsentiert, mit auch den Auftrittszeiten der einzelnen Künstler. Das Fest beginnt wie immer um 14 Uhr und endet so gegen 20 Uhr.
Sie hörten das NEW-Magazin zum 25. Geburtstag der Zeche Karl, der am kommenden Samstag auf dem Gelände der Zeche Karl gefeiert wird. Ich hoffe, wir sehen uns da. Wenn nicht, wir hören uns wieder am kommenden Dienstag an dieser Stelle im NEW-Magazin. Tschüss! We'll be right back.
Where's the land? it's hot, it's ready, it's on the